Achtung, in diesem Podcast sprechen wir über Essstörungen, was für einige von euch emotional herausfordernd sein könnte. Bitte sorgt für euer Wohlbefinden und sucht bei Bedarf professionelle Hilfe. Wie sieht eigentlich eine Essstörung von innen aus? Das möchte ich mit dir heute erkunden und dazu eine Frau interviewen, die psychedelische Substanzen für eben diese Fragestellung verwendet hat.
Wir haben recht schnell alle miteinander gesprochen und es war total angenehm und dann ging die Tür auf, also von diesem Haus, diesem Anwesen. Und dann ist was absolut Wundervolles passiert. Es war also von jetzt auf gleich, als ob man in einer Achterbahn sitzt, die fährt aber noch nicht. Aber man sitzt drin und man weiß, es geht gleich los. Und in dem Moment war tatsächlich erstmal so, okay, ich habe Angst. Ich sehe das tatsächlich so, dass ich auf dieser Lichtung, in meiner Erfahrung, bin ich meiner Bulimie gegenübergetreten. Meinem Trauma der Bulimie 1:1. Und zwar so, wie ich vorher nie dran gekommen bin.
Und damit herzlich willkommen zurück beim Set und Setting Podcast. Hier spricht dein Host Jascha und ich freue mich, dich auch diese Woche hier wieder begrüßen zu dürfen, wenn wir wieder ins Thema psychedelische Substanzen eintauchen. Denn dort gibt es wirklich unendlich viel zu besprechen, denn es passiert auch die ganze Zeit etwas Neues. Also vielleicht hast du es mitbekommen, wir haben es bei uns auch in unserem Newsletter einmal geschrieben und jetzt ist es sogar noch weitergegangen, das Thema MDMA von MAPS. Also MAPS ist diese Organisation in den USA, die Ecstasy legalisieren möchte für die Behandlung verschiedener psychischer Erkrankungen. Und jetzt ist es bei der FDA eingereicht worden und die Chance besteht laut Experten bei 85%, dass MDMA dieses Jahr für PTBS legalisiert wird und dann auch recht bald nach Deutschland kommen darf. Ich habe gestern mit jemandem aus Berlin gesprochen, der bei diesen Studien, diesen psychedelischen Studien mit beteiligt ist, da auch bei den Sitzungen mit dabei war. Es gab ja diese Psilocybin-Studie hier in Deutschland, die ist jetzt offiziell abgeschlossen und jetzt dürfen die Ergebnisse gesammelt werden und dann sind wir gespannt, was denn diese erste große deutsche Studie zum Thema Psilocybin so als Ergebnis mitbringen wird. Und die nächste Studie ist da jetzt auch direkt in Auftrag gegeben worden und diesmal geht es um 5-MeO-DMT. Das ist eine Studie, die kommt von der Beckley Foundation aus England und da wird jetzt europaweit geschaut, hey, was passiert, wenn wir Menschen 5-MeO-DMT, also eine extrem intensive psychedelische Substanz, nasal geben, wird das ihnen bei der Heilung ihrer Depression helfen? Und genau deshalb möchten viele Menschen ja Psychedelika nehmen oder sind interessiert dafür. Also gerade auch die Medien, dass psychische Krankheiten geheilt werden können. Und da habe ich mich so gefragt, hey, was ist mit den Leuten, die keine psychischen Krankheiten haben? Und da würde ich sogar sagen, dass Psychedelika diesen Menschen sogar noch ein Stückchen mehr helfen können, weil eine psychische Krankheit, also zumindest wenn wir halt so nach Definition gehen, hat ja sozusagen die Schutzfunktion, auch da zu bleiben. Also psychische Probleme sind oftmals da, um zu bleiben, weil unser Geist ja glaubt, dass es sinnvoll ist, das aktuell zu tun. Deswegen ist es oft für Menschen, die, ich sag jetzt mal, relativ gut im Leben stehen und jetzt nicht stärkere Störungen aufweisen, dass die von Psychedelika auch noch mehr profitieren können. Das ist ein interessantes Thema und heute schauen wir uns das Ganze bei Essstörungen an. Und nicht nur in der Welt der Psychedelika da draußen, sondern auch da drinnen passiert richtig viel, also bei uns bei Set und Setting. Wir haben jetzt endlich unsere erste Runde Luminary abgeschlossen. Luminary ist unsere Ausbildung zur psychedelischen Begleitung und da haben wir jetzt knapp 18 Menschen dabei gehabt, die von uns ausgebildet wurden, selbst zu verstehen, wie sie selbst und andere Menschen begleitet werden können bei solchen bewusstseinserweiternden Erfahrungen. Und da kommt natürlich auch bald ein Feedback dazu in unserem Newsletter. Was ist jetzt wirklich diesen Menschen passiert, die diese Ausbildung mit uns durchlaufen haben? Das ist mega interessant. Und natürlich noch, wie gewohnt, unsere nächsten Termine in den Niederlanden für unsere psychedelischen Retreats, psychedelischen Transformationsprozesse am 26.02. und am 7.03. Da haben wir noch Plätze frei für diese beiden Retreats. Und am 11.03. haben wir noch Plätze frei für unser 5-tägiges Retreat mit 2 Zeremonien. Das ist sehr interessant, denn darin enthalten ist eine extrovertiertere und eine introvertiertere psychedelische Zeremonie, also das Beste aus beiden Welten. Super spannend. Wenn es dich interessiert, dann trag dich gerne bei uns zu einem Beratungsgespräch ein. Das haben wir jetzt auch so ein bisschen umgeframed. Also du kannst mit uns auch einfach mal sprechen, dass wir uns deine Situation anschauen. Du musst quasi noch nicht direkt irgendwas buchen oder so, sondern einfach mit jemand aus unserem Team sprechen, ob so ein psychedelischer Transformationsprozess gerade das Richtige für dich ist. Weil ich kenne es von mir auch, das ist eine riesige Entscheidung. Das ist nicht einfach nur so, ja komm, ich erweitere mal mein Bewusstsein bis auf den tiefsten Kern meiner Psyche. Da tut es manchmal ganz gut, mit einem echten Menschen darüber sprechen zu können. Deswegen jetzt das Angebot bei uns auf der Website, Set und Setting Retreat. Und damit kommen wir zu meinem heutigen Gast, und zwar Denise. Und Denise war ebenso eine Person, die bei uns in den Niederlanden war und an einem unserer Retreats teilgenommen hat. Und jetzt hat sie mich vor ein paar Monaten in Berlin besucht und dann haben wir mal darüber gesprochen, was Psychedelika denn bei ihr alles verändert haben im Leben. Und sie hat eine ganz besondere Leidensgeschichte in ihrem Leben, die sie mir ganz genau erzählt hat. Das war wirklich sehr berührend, wie sie früher gemobbt wurde in der Schule, was für Glaubenssätze daraus entstanden sind und wie auch eine Bulimieerkrankung aus diesem Mobbing und aus noch ein paar anderen Dingen entstehen konnte. Und daraus, ich fand es auch so interessant und ich finde es auch immer noch eins meiner interessantesten Themen, mit denen ich mich beschäftige, wie eigentlich bestimmte Erlebnisse in unserem Leben dazu beitragen können, dass wir gewisse Verhaltensstrukturen entwickeln, die sozusagen bewältigen sollen, dass wir bestimmte Schmerzen nicht mehr spüren sollen. Und das ist natürlich mega interessant, was passiert, wenn so ein Mensch, der das erfahren hat, dann wirklich mal ganz tief nach innen schaut. Was können Psychedelika wirklich verändern? Das ist die Fragestellung und ja, da tauchen wir jetzt ein. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Podcast mit Denise. Vielleicht kannst du jetzt am Anfang so ganz basic dich kurz vorstellen, aber ja, so wie ist auch eine interessante Frage, finde ich. Weil so im klassischen Kontext stellt man sich dann auch wieder anders vor, wie jetzt in einem privateren Kontext oder so, aber wie stellst du dich gerne vor, wenn du Menschen das erste Mal triffst? Was sagst du da so über dich?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Das passiert nicht oft, dass man Menschen das erste Mal trifft, wenn man so seinen Kreis inzwischen aufgebaut hat. Hm. Aber ja, wie würde ich mich beschreiben? Ich würde natürlich erstmal sagen, hi, ich bin die Denise. Und bin eigentlich immer anders. Es ist schwer zu beschreiben, weil man ja quasi nicht nur so eine Person ist. Man hat ja viele Gesichter, würde ich jetzt mal sagen. Aber vom Prinzip her bin ich eigentlich so eine quirlige Kleine, die überall mit am Start ist, gerne in Gesellschaft ist und ja, jetzt wie gesagt ein neues Hobby gefunden hat, die Persönlichkeitsentwicklung. Und deswegen, ja, habe ich den Weg eingeschlagen mit Retreats und bin ja deswegen bei euch gelandet.
Ja. Wie würdest du dich in so einem geschäftlichen Kontext oder so klassischeren Kontext vorstellen?
In einem klassischen Kontext würde ich sagen, hallo, ich bin die Denise. jetzt 31 Jahre alt, habe Umweltingenieurwesen studiert, versuche, sagen wir mal jetzt ganz idealistisch gesprochen, die Welt zu retten. Und das versuche ich ja im beruflichen Sinne, aber vor allem auch im privaten. Also ich bin sehr umweltbewusst, das bin ich tatsächlich. Also ich achte auf, was ich kann. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, aber auch eine Kleinigkeit reicht. Wenn viele Leute eine Kleinigkeit machen, ist es eine Großigkeit. Deswegen, ja, das wäre jetzt so die klassische Variante.
Mhm. War das schon immer so, dass du, ja, also als Kind auch schon irgendwie, also ja, wo kommt das her? So?
Das ist eine gute Frage tatsächlich, aber da kommt mir was in den Kopf. Grundschule zum Beispiel, bin ich mit Freunden zur Schule gelaufen und die haben ständig ihren Müll auf den Boden geworfen, also Kaugummi, Papierchen, alles Mögliche. Und das hat mich fuchsig gemacht. Ich bin hinter denen hergelaufen, ich habe den Müll aufgehoben tatsächlich und habe dann gesagt, also ich so ein kleines Mädchen, das dürft ihr nicht. Ihr müsst den Müll in den Mülleimer werfen. Ja, es ist nicht immer auf fruchtbaren Boden gefallen. Aber es hat mich nicht daran gehindert, den Müll trotzdem aufzuheben und dann in eine Mülltonne zu werfen. Aber ja, warum? Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber ich war eben schon immer ein Naturkind. Und die Natur soll sauber sein. Das war für mich einfach logisch. Das habe ich nicht erklären müssen. Mhm. Und das spüre ich immer noch.
Schön. Mhm. Und auch vielleicht gerade in dieser Zeit, Grundschulzeit, du hast mir auch im Vorfeld so ein bisschen erzählt, dass es mit dir irgendwann in der Kindheit, Jugend oder wie auch immer auch anfing, dass du ein, ich sag mal, unnormaleres Essverhalten, ein abweichendes Essverhalten entwickelt hast. So, was waren da so eigentlich die Anfänge? Kannst du dich sagen, was sind so die frühesten Erinnerungen, die du daran hast? Wie fing es an?
Also die frühesten Erinnerungen sind, wie gesagt, im frühen, zarten Jugendalter. Also ich würde jetzt das auf 14 Jahre datieren. Bis dahin war eigentlich noch alles, sag ich mal, normal. Da war man ja auch noch Kind und irgendwann kam dann die Pubertät. Aber doch mit 14 ging es dann los. Und ich habe ja, ist ja kurz schon mal geteasert, aber auf jeden Fall, ja, ist ein schwieriges Thema. Eigentlich nichts ahnend von heute auf gleich hat einer in der Klasse angefangen zu sagen, boah, Denise, du bist so fett. Du bist so fett. Schau dich mal an. Wie läufst du rum? Und boah, du bist so fett. Was ist denn jetzt los? Ich meine, mit meinen 14 Jahren ist erstmal die Welt zusammengebrochen, weil das verstehst du nicht. Du kriegst einfach so eine negative Aussage mit und weißt nicht, wo die herkommt. Die habe ich da das erste Mal gehört. Und hat auch keinen Bezug dazu. Also, warum bin ich jetzt fett? Warum? Naja, okay, Der Tag ist gelaufen gewesen für ein 14-jähriges Mädchen. Das ist weinend nach Hause gegangen. Am nächsten Tag ging es weiter. Am nächsten Tag ging es wieder weiter. Also er hat gemerkt, ich habe mich aufgeregt. Aber ich habe nicht direkt in der Schule geweint. Ich war zornig und wütend und habe dementsprechend darauf reagiert. Und je mehr ich reagiert habe, desto schlimmer wurde es. Deswegen, es hat nicht lang gedauert. Ich weiß nicht, wie lang, aber es war dann nicht mehr nur einer. Es waren zwei, es waren drei. Es war irgendwann natürlich nicht jeder in der Klasse. Also es waren nur Jungs, muss man sagen. Nicht jeder Junge in der Klasse. Es gab auch welche, die haben sich da zum Glück zurückgehalten oder denen war es egal. Aber ein Großteil der Jungs aus der Klasse kam dann jeden Tag und hat hinterher gerufen, boah, Denise, du bist so fett, du bist so unglaublich fett, du bist dick, du bist fett. Ich habe es nicht mehr hören können. Es ging nicht nur im Klassenzimmer so, es ging auf dem Flur so, auf dem Gang, auf dem Heimweg. Und es war teilweise das Erste, was ich gehört habe, wenn ich in die Schule gekommen bin, kam aus irgendeiner Ecke, boah, du bist so fett. So, das ging zwei Jahre auf jeden Fall. Und in dieser Zeit macht das natürlich was mit einem. Wie gesagt, ich war 14 Jahre alt. Das ist so ein Alter mit Pubertät, da formt sich so langsam die Persönlichkeit. Und dementsprechend reagierst du sehr sensibel natürlich auf dein Umfeld. Naja, wie gesagt, ist dann kein Wunder, was passiert ist. Ich habe angefangen, erstmal eine Diät nach der anderen. Hat jetzt nicht so viel gebracht, weil ich auch sagen muss, also ich war nie wirklich fett. Ich hatte immer normales Gewicht. Ich hab nicht unbedingt anders ausgeschaut als jetzt, außer dass ich vielleicht noch ein paar Zentimeter kleiner war. aber ich habe es natürlich geglaubt. Ich war fett. So, ich habe allen Aussagen geglaubt. Deswegen es kam eine Diät nach der anderen. Gut, irgendwann habe ich eben gemerkt, na, das bringt ja nichts. Das bringt mich nicht dahin, wo ich will. Ich muss noch schlanker werden. Gut. Der nächste Schritt war entweder gar nichts essen oder wenn man was gegessen hat, das Essen eben wieder loszuwerden. War für mich die klügere Variante, weil wenn ich nichts esse, ich habe es versucht, kommen dann natürlich die Eltern, Familie, oh, warum isst du denn nichts und isst doch mal. Und so konntest du das heimlich machen. Ich habe auch meinen Eltern nichts davon erzählt. Mal so noch dazu gesagt, von dem, was in der Schule passiert ist, weil ich habe mich geschämt. Ich habe mich richtig geschämt. Und wenn ich zu meinen Eltern gegangen wäre, hätte ich einfach nur eingestehen müssen, so von wegen, boah, ihr habt eine hässliche, fette, eklige Tochter. Und so habe ich mich jeden Tag gefühlt. Genau, und dementsprechend hat sich das dann, ich gesagt, das war ein Glaubenssatz, das war für mich die Wahrheit schlechthin. Und die Bulimie ist dann tatsächlich so im Nächstjugendalter dann fester geworden. Am Anfang hatte ich noch, ich sag mal, die normale Kontrolle darüber. Man konnte sie abschalten oder halt, man hat sie im Kopf gehabt, aber man musste ihr nicht unbedingt nachgeben. Aber irgendwann war es, ja, es ist eine Sucht, egal was man isst, egal ob es gesund ist, ob viel, ob wenig. Aber ich bin das Ganze dann angegangen im Studentenalter irgendwann erst, weil dort ist es teilweise richtig schlimm geworden, aber eher immer nur, wenn ich sehr gestresst war. Das Gute am Studentendasein war tatsächlich, ich wurde aus meinem Umfeld gerissen, also aus der Gymnasialzeit, und ich hatte eigentlich keinen Kontakt mehr mit all diesen Personen. Dementsprechend konnte ich dann als Studentin tatsächlich aufblühen und das so ein bisschen hinter mir lassen, aber trotzdem nie ganz. Und habe dann das Ganze auch ja versucht auszutherapieren. Also ich habe mich dann auch irgendwann geöffnet, bin zu meiner Mama gegangen, bin zu Ärzten gegangen. Dort wurde das Ganze dann natürlich nochmal ja analysiert, wo es denn herkommt. Aber ich meine, wo es herkommt, das war einfach zu beantworten. Das war die Schule, leider. Aber ja, ich muss sagen, es hat in der Hinsicht geholfen, dass man anders Zugriff irgendwie zu diesem Problem bekommen hat. Aber es wurde nie richtig gelöst. Also es war immer noch da. Man hat es aber kontrollieren können. Also es war wie so eine Kiste, die man hat packen können. Da so, da ist jetzt die Bulimie drin. Die räume ich jetzt hier auf. Und wenn es mir richtig, richtig gut ging, dann war mein Zimmer mit dieser Box auch aufgeräumt. Dann hat die mich auch nicht gestört. Aber wenn dann wieder viel los war und Chaos und in dem Zimmer war Chaos, dann ist die Box runtergefallen, aufgebrochen und dann ging es wieder los. Und ja, was ich ja auch, was halt damit dann natürlich auch dazu hing oder zusammenhing, waren dann diese riesen Probleme, weil mein ganzes Leben, seitdem ich 14 bin, von meinem Gewicht kontrolliert worden ist. Seit 14. Und ja, man kann sich das so vorstellen, dass mein Gewicht die Zahl über meinen Wert bestimmt hat. Also so viel, wie die Zahl auf der Waage angesagt hat, so viel war ich quasi wert. Und dementsprechend war es war nie genug, weil die Zahl könnte ja immer kleiner sein. Und genauso wie, also ich habe nur Aufmerksamkeit oder Zuneigung oder Liebe verdient, wenn ich die Schlankste im Raum war. Das war für mich auch eine Wahrheit. Wäre jemand um die Ecke gekommen, der schlanker gewesen wäre, hätte man mich eins zu eins austauschen können, weil mehr war an mir ja nicht wert, sondern nur mein Gewicht oder Nichtgewicht. Ich wollte ja quasi nichts wiegen. Und das war alles normal. Das war wirklich normal. Ich habe das irgendwann nicht mehr hinterfragt. Ich sag, die Bulimie war dann zwar austherapiert, so dass ich ihr nicht mehr nachgehen musste, außer eben in sehr schlimmen Phasen. Aber diese Glaubenssätze konnten nicht behoben werden. Und das war dieses Problem an der ganzen Sache. Und ich dachte auch im Leben nicht, dass ich diese Glaubenssätze je auflösen könnte. Weil wenn es die Therapie nicht schafft, wenn es Gespräche nicht schaffen, dann ist das jetzt einfach so. Es ist so, Denise, du musst damit leben, du musst die Schlankste sein. So, ich habe alles daran gegeben.
Also, ja, ich versuche mich da gerade in dich so reinzuversetzen. Ich kann mir das schon vorstellen, dass du dich dann einfach so richtig damit identifiziert hast. So, es gab, dein Verstand hat dir gar keine andere Möglichkeit mehr gegeben, als dich so zu sehen. Wie als ob du so die Brille immer aufhattest. Mhm. Und egal, wie sehr du mit Leuten darüber gesprochen hast, ja, die Bulimie ist jetzt nicht mehr so schlimm oder so, aber das ist schon ein Teil von mir. So, das muss so ein Teil von mir sein. Hast du da auch noch andere Sachen probiert außer Therapie oder so? Oder hast du irgendwelche, also, du warst schon noch so dieser, das Ding da, ich will das weghaben. Oder?
Ja.
Es war schon so ein Kampf dagegen.
Ja. Also, es war auf jeden Fall ein Kampf. Weil ich wollte natürlich trotzdem nicht, dass das Gefühl bleibt. Und ich habe es mal mehr und mal weniger akzeptiert.
Gefühl? Welches Gefühl?
Also dieses Gefühl oder diese Glaubenssätze eigentlich eher. Also die mit der Bulimie zusammenhängen mit, du bist trotzdem noch, du bist guck mal, du bist zu schwer, du musst noch weniger wiegen, all das. Und wie gesagt, ich bin auch ja nichts wert. Ich habe ja verschiedenste Sachen tatsächlich da noch versucht. Irgendwann bin ich mal auf so einen absolut krassen Sporttrip gekommen. Dann dachte ich, naja gut, wenn ich jetzt so richtig, richtig viel investiere in Sport und Ernährung, noch mehr als eh schon, dann, das bringt diese Glaubenssätze bestimmt weg, weil dann bin ich ja fit und dann kann mir keiner mehr was. Ich habe unglaublich viel Sport gemacht. Ich meine, war auf der einen Seite auch gut. Also ich war fit, habe mich gut gefühlt, also körperlich vom Fitheitsgrad gut gefühlt. Mhm. Aber es hat nichts daran ändern können, wie ich trotzdem an diesen Glaubenssätzen festgehangen bin und wie diese Bulimie trotzdem in dieser Kiste immer bei mir bleibt. Oder in einem Rucksack, ist eigentlich noch besser. Ich habe es jeden Tag dabei. Deswegen, Sport war tatsächlich ein sehr, sehr, sehr großer Versuch. Aber selbst der hat nichts genützt. Der hat nichts genützt, obwohl ich hatte sogar einen leichten Sixpack. Es hat trotzdem nichts an meinem Glaubenssatz geändert. Null.
Ja, ich kenne da so ein Bild, so ein Meme oder so. Da sieht man so einen Bodybuilder, der sich im Spiegel anschaut und der sieht sich immer als unmuskulös. Deswegen wird er immer mehr Muskeln haben, immer mehr Muskeln haben. Er kann sich einfach nicht als richtig muskulös sehen. Und das treibt ihn halt an. Und bei dir war es dann jetzt beim Gewichtsverlust dann halt so. Du konntest dich einfach so nicht sehen, wie du halt wirklich bist, sondern dein Verstand hat es immer so eingefärbt.
Ja.
In so einer Farbe.
Ja. Das ist aber eigentlich auch ein guter Punkt, den du da aufbringst, weil tatsächlich auch dieses Bild, das man von sich selbst hat, nicht nur im Kopf das Bild, was man von sich hat, sondern wenn man aktiv vorm Spiegel steht oder Fotos von sich ansieht. Ja klar, Denise, guck mal, du bist viel zu dick auf dem Bild. Oder hier in dem Spiegel. Also ich habe es wirklich so gesehen.
Man kann es dann, das glaubt man dann halt auch. Mhm. Man muss sich ja selber glauben. Ja.
Ist auch egal, was andere gesagt haben. Ist egal, wenn irgendjemand mal zu mir kam oder eigentlich besser, es war nicht egal. Wenn jemand zu mir kam und gesagt hat, boah, Denise, du bist irgendwie heute, du bist so dünn zurzeit, du schaust echt nicht gut aus. Das war das größte Kompliment der Welt. Wenn jemand zu mir sagte, Denise, du schaust nicht gut aus, Guck dir mal deine Schlüsselbeine an, wie die Knochen da rausstechen. Das war für mich, ich war so glücklich. Ich war in der Glückseligkeit pur, dachte mir nur so, ach, endlich, ich bin gerade an dem Punkt, ich kann also gerade nicht dünner werden. Und das hat dann tatsächlich ein bisschen angehalten. Wow. Weil ja, also zu gewissen Zeiten war ich dann auch sehr, 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 sehr schlank. Also schlanker als jetzt. Es hat nicht gut ausgeschaut. Das sage ich jetzt offen und ehrlich und das meine ich auch so, wenn ich Bilder davon sehe. Aber ja, das war das höchste Lob, was ich haben konnte. Und weil ich weiß jetzt nicht, ob das too much ist, aber ich hatte nämlich tatsächlich dann auch, ich war krank noch zusätzlich. Ich hatte oder habe immer noch eine Autoimmunerkrankung. Morbus Basedow nennt sich das. Und das ist eine Entzündung der Schilddrüse. Das ist eine Überfunktion. Die hat sich bei mir irgendwann entwickelt. Und mit einer Überfunktion nimmt man natürlich ab. So, was habe ich dann noch gemacht? Ich habe die Überfunktion zusätzlich zu meinem Sportprogramm benutzt und ich war glücklich über diese Krankheit. Ich habe mich so gefreut, dass diese Krankheit mich unterstützt hat, noch schlanker zu werden. Also wenn ich das jemandem erzählt hat, der hat natürlich gesagt, Denise, bist du bescheuert? Du kannst dich doch nicht über eine Autoimmunerkrankung freuen. Und dann ist diese Erkrankung auch echt schlimm geworden. Ich bin zweimal ins Krankenhaus gekommen, weil man kann da so einen Schock erleiden, so eine thyreotoxische Krise heißt das. Und es kann sein, dass man dann, also dass der Organismus einfach abschaltet, du kippst um und es ist alles zu viel. Das ist zweimal fast passiert. Nach dem zweiten Mal hieß es dann, ich muss jetzt in die Klinik und muss meine Schilddrüse entfernen lassen, weil die Tabletten, weil ich habe irgendwann Tabletten genommen gegen Basedow, auch wenn ich das nicht wollte, aber musste ich. Und dann hieß es, nein, du musst jetzt die Schilddrüse entnehmen lassen. ich habe mich gesträubt. Das kann doch nicht sein. Das ist meine einzige Chance, schlank zu bleiben. Es war ein Kampf.
Es war ein Kampf, ja. Mhm. Das hört sich wirklich so an.
Aber ich habe es machen lassen.
Ja. Und dann irgendwann kam dieses Thema der Bewusstseinserweiterung auf. War das so zufällig? Hat es dir jemand empfohlen? Also warst du erstmal sehr ablehnend oder wie kam das Thema Psychedelika überhaupt dann in dein Leben?
Erst kann ich dir schon mal sagen, also ablehnend war ich tatsächlich nie. Mhm. Ich war schon immer neugierig, habe mich aber nie aktiv um Informationen bemüht, weil das ist so ein kleines Feld am Rande, niemand spricht darüber, also habe ich mich auch nicht schlau gemacht. Irgendwann kam dann, ich glaube, womit hat es tatsächlich angefangen, eine Serie auf, ich weiß gar nicht, wo die kam, aber ich glaube, die hieß 9 Perfect Strangers.
Mhm. Ja, meine Eltern haben das, glaube ich, geschaut.
Aber da wurden Psychedelika eben thematisiert. Am Anfang wusste man gar nicht, um was es geht, aber am Ende kam dann so irgendwann dieser Twist dahin. Ich hoffe, ich habe nichts gespoilert. Aber dann war so, ach, warte mal, das Thema muss ich doch nochmal angehen. Weil wie gesagt, ich hatte vorher schon von gehört. Und dann habe ich gelesen, also im Internet viel recherchiert und dachte, so ein Retreat. So wie in dieser Serie. Gibt es das vielleicht auch in echt? Und dann habe ich danach angefangen zu googeln und bin dann eben bei so diversen Angeboten gelandet, vor allem eben in den Niederlanden, die dort auch ansässig waren. Dachte mir so, okay, es gibt sowas. Ich muss mich weiter schlau machen. Dann lag es erstmal wieder brach. Und irgendwann kam dann tatsächlich so ein Ruf oder man kann es gar nicht genau beschreiben, aber es war dann klar, ich will das. Ich mache das. Weiter gegoogelt, Set und Setting gefunden und mich angemeldet zum Bewerbungs- oder Vorstellungsgespräch, so heißt das ja bei euch, weil man wird ja auch gescreent, weil ihr ja prüft, dass man auch die Voraussetzungen erfüllt, um teilzunehmen, und hatte dann eben das Gespräch mit Isabel. Und es war so ein angenehmes Gespräch, das mich dann auch da bekräftigt hat und jo, das mache ich. Das ist genau das Richtige für mich. Ich habe zwar keine Ahnung, ich wusste ja nicht, auf was ich mich einlasse, weil Erfahrung hatte ich wirklich null. Aber es war klar, dass ich es mache.
Mutig auch.
Mhm.
Also war es deine erste psychedelische Erfahrung auch?
Ja.
Ja, das ist dann, du hast jetzt keine Ahnung, was jetzt wirklich passiert.
Nein.
Kannst du so beschreiben, wie das Setting war? Also ich meine, ich weiß es jetzt, aber wie war das Setting, in dem deine psychedelische Reise dann diese Erfahrung stattgefunden hat?
Ja, also das Setting, das war ja einfach wunderschön. Ich bin angereist in die Niederlande und bin erstmal vom Bahnhof mit meinem Köfferchen gelaufen durch einen Teil der Stadt oder Städtchen eher. Und bin dann auch durch den Wald gelaufen und konnte mich so ein bisschen darauf vorbereiten. Ich war sehr aufgeregt, weil die Reise war sehr unbekannt. Und dann komme ich an. So ein wunderschönes Haus in der Natur. Und ich laufe dann durch die Pforten oder durch dieses Tor und treffe dann schon andere Teilnehmer. Und das war ganz spannend. Am Anfang war natürlich so ein bisschen, ja, keiner kennt sich, alles noch so ein bisschen, aber wir haben recht schnell alle miteinander gesprochen und es war total angenehm. Und dann ging die Tür auf, also von diesem Haus, diesem Anwesen. Und dann ist was absolut Wundervolles passiert. Und zwar wurden wir von den Facilitators willkommen geheißen. Und nicht einfach nur willkommen geheißen, sondern man wurde wirklich aufgenommen, so wie man war. Und das ist durch eine Umarmung passiert. Und so wie die Umarmung sich angefühlt hat, vom ersten Moment war das komplette Setting, das komplette Drumherum des Wochenendes. Es war warm, es war, ja, man kann es gar nicht so in Worte fassen, Worte reichen fast gar nicht, aber man hat sich einfach nur wohlgefühlt, angenommen gefühlt. Und dazu war es dann, wie gesagt, auch noch mitten in der Natur. Es war ein schöner Garten vorhanden. Es war ein Kamin, überall Pflanzen im Haus. Und Also ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können. Es war einfach, es war wie ein Zuhause.
Ja, das freut mich, das klingt ja nach dem perfekten Setting.
Ja.
Um dann auch tief in dich reinzuschauen. Mhm. Weil das ist ja dann auch so die Sache, wegen der du auch dort warst. Magst du vielleicht mal erzählen, so die psychedelische Reise an sich? Ja? Also, du hast es dann eingenommen und warst ja immer noch komplett, keine Ahnung, was jetzt passiert. Ja. So, keine Ahnung. Was hast du erhofft oder so? Hattest du so eine Hoffnung? Was macht es jetzt mit dir?
Ach, also, Hoffnung? Gute Frage, schwere Frage. Ich meine zu behaupten, dass ich recht offen war. Also ich bin wirklich offen gekommen, ohne irgendwie einen Fahrplan zu haben, eben weil ich auch keine Ahnung von Psychedelika hatte, war so, ich schaue mir das jetzt mal an. So, ich guck mal, was in mir passiert. Aber tatsächlich habe ich das Ganze ein bisschen unterschätzt. Trotz schlau machen, trotz vorher darüber sprechen, dachte ich so, na ja, komm, wie schlimm oder wie extrem kann denn das jetzt sein? Wir saßen alle im Kreis und jeder hat seine Ration eingenommen und ich war tatsächlich die Letzte. Ich habe ganz lang genossen und saß so da und hatte einen Kakao und war so, also, oh, ich glaube, da geht was los. Ich sollte mich schnell hinlegen. Und bin dann auf also jeder hatte da so eine wunderschön gemütliche Matratze mit Augenklappe und Augenmaske mit Decke. Da habe ich dann eingekuschelt, habe mich hingelegt, Maske aufgesetzt und dachte mir, so, jetzt gucke ich mal, was passiert. Und es war also von jetzt auf gleich, als ob man in einer Achterbahn sitzt, die fährt aber noch nicht. Aber man sitzt drin und man weiß, es geht gleich los. Und in dem Moment war tatsächlich erstmal so, okay, ich habe Angst. Kann ich hier bitte raus? Habe ich mir gedacht. Also, nein, Denise, du kannst hier nicht raus. Du bist jetzt hier drin. Du musst jetzt gucken, was passiert. Und dann ging's los. Tatsächlich erst so mit diesen physischen Empfindungen, dass man diese Substanz wirklich gespürt hat, also im ganzen Körper. Das hätte ich allein schon als weniger intensiv erwartet. Aber das war sehr, 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 sehr extrem und interessant. Und dann ging es auch fast schon los. Man hat dann, also die Augen waren zu, aber mit diesen Visuals, die dann eben angefangen haben und mit der Musik harmoniert haben. Weil wir haben ja überall Musik gehört, die übrigens wunderschön war. Und dann waren die intensivsten Farben und es ist eigentlich am ehesten tatsächlich, wie man sich diese Visuals vorstellt, wenn man irgendwie mal googelt, so ach, Halluzination, Drogen, LSD, also so kaleidoskopartige Farben und was nicht alles. Ja, so ging es erstmal los. Und dann sind diese nichtssagenden Muster irgendwann in Bilder tatsächlich umgewandelt, die man zuordnen konnte oder wo man so wusste, was ist das ungefähr. Ich war am Anfang aber total verwirrt, absolut verwirrt. Und ich hatte sehr lange auch Angst auf der Reise, eben weil ich hatte es unterschätzt. Und was dann eben passiert ist, waren dann Bilder, die ich teilweise eben nicht zuordnen konnte. Es war, die Physik hat auch ausgesetzt. Das ist, als ob ich aus einem Bild von oben runtergefallen, aber von links ins nächste Bild gefallen und also war total komisch. Und ich bin da durchgerannt und ich habe tatsächlich überall versucht, Wegweiser zu stecken für meinen Freund, weil ich wollte, dass der mich wieder findet, weil ich dabei war, mich zu verlaufen. Und wie gesagt, ich hatte echt Angst. Und dann, als ich es dann so langsam geschafft oder geschafft ist eigentlich falsch, weil ich habe dann gemerkt, ich verliere mich. Also mein analytisches Denken, also das, was ich als ich tatsächlich vorher definiert hatte. Jetzt ist das ein bisschen anders. aber ich dachte, oh Gott, was passiert hier? Ich kann nicht mehr wirklich denken. Zusammenhänge wurden schwieriger. Hilfe, wo bin ich? Das zu überwinden war schwer. Zu akzeptieren, okay, dein Denken oder dein Wissen, also wirklich auch alles Wissen, das verschwindet gerade. Ich wusste manchmal nicht, wo ich bin, was ich bin. Also was ich bin, ist eigentlich die beste Frage. Hm. Bis hin zu, manchmal kamen dann Gedankenfetzen. Jetzt warte mal, ist das hier die Realität? Alles vorher hast du dir eingebildet? Hm? Und dann kam der Knackpunkt. Dann kam der Knackpunkt, weil ich gedacht habe, okay, wenn das jetzt die Realität ist, ist okay. Da bin ich. Und dann habe ich es zugelassen. Dann habe ich es zugelassen, habe mein Denken weg, mein Versuchen, also meinen analytischen Kopf ausgeschaltet. Und dann ging die tatsächliche Reise dann tatsächlich los. Und zwar habe ich dann Bilder gesehen, die ich aber nicht mehr bewertet habe und die ich nicht versucht habe zu lenken. Es war ein großer, dunkler Mann. Ganz, ganz groß, also riesig. Ich habe mich nicht getraut, ihn anzuschauen. Ging nicht. Also der hat auch einen Hut aufgehabt. Also es war eigentlich wie ein Schatten. Der war komplett schwarz. Man hat auch nichts sehen können. Und um mich rum waren Wände und da waren ganz viele Gesichter drin. Böse Gesichter, Clownsgesichter, also alles richtig gruselig. Und die Wände haben sich so gedreht. Und ich wurde dann eben immer mehr eingesogen in diese Wände. Habe gedacht, oh Gott, naja, okay, ich bin bereit, ich gehe da jetzt rein. Bin reingegangen und ja, dann ging es immer tiefer und tiefer. Also man hat wirklich das Gefühl, als ob man Ebenen hinabsteigt und am Ende, auf der tiefsten Ebene, bin ich dann in einem Wald gelandet, auf einer Lichtung. Die war dunkel, gruselig. Nebel verhangen, es war eiskalt, ich habe unglaublich gefroren und ich war dreckig, voller Erde, Sand, Staub und ich war sehr ja klein und habe mich auf dem Boden zusammengerollt und habe ganz schlimm geweint. Ich habe unglaublich schlimm geweint auf diesem Boden, auf dieser Waldlichtung. Und dann bin ich kurz zu mir gekommen und habe nämlich gemerkt, ich weine auch in echt, also in der Realität. Ich war komplett nass, mein ganzes Gesicht. Ich glaube, ich habe selten so extrem anscheinend geweint wie da. Okay. Bin dann aber zurück. Also ich habe es geschafft, wieder in die Erfahrung zu tauchen, obwohl ich eben kurz aufgetaucht war und bin weiterhin auf dieser Lichtung liegen geblieben. Und da war ein sehr, sehr emotionales Lied auch, was das begleitet hat. Und ich habe dieses Lied, ich habe es gespürt in mir, ich habe es anfassen können fast. Und das, glaube ich, hat diese Erfahrung nochmal sehr extrem in dem Moment gemacht. Weil was dann nämlich passiert ist, war wahnsinnig interessant und ich glaube auch wirklich ausschlaggebend für diese Reise, also für mich zumindest. Und zwar habe ich dann den Auslöser meiner Bulimie gesehen. Die Person, die Ursprungsperson dahinter, habe ich gesehen. Die war anwesend und ich habe mich dann komplett drin verloren. Also das Weinen wurde noch schlimmer. Und dann habe ich gespürt, also wirklich physisch gespürt, weil ich hatte die Arme tatsächlich währenddessen irgendwie so auf mir, habe ich dann gemerkt. Und ich habe in diesem Moment eine Verhärtung in meinem Bauch wahrgenommen. Die war in dieser Erfahrung, aber auch, wie gesagt, in echt war die da, obwohl da nichts war in echt. Die ist gewachsen, die ist immer härter geworden und hat sich ganz, ganz komisch angefühlt und nicht gesund. Und dann ist diese Verhärtung durch meinen Bauch gewandert und ich konnte ihr wirklich hinterherfühlen, wie die sich einen Weg gebahnt hat. Und dachte, boah, was passiert hier mit mir? Also ich meine, das konnte ich in dem Moment nicht denken. Das habe ich mir dann im Nachgang gedacht. Aber es war wirklich, man hat es nicht beschreiben können in dem Moment. Und das war sehr lange. Es hat sehr lange gedauert, diese Erfahrung auch mit ja dieser Verhärtung. Und irgendwann habe ich sie losgelassen. diese Verhärtung. Ich habe sie losgelassen. Sie ist verschwunden, also als ob sie sich aufgelöst hätte. Und in dem Moment, also Gott, das war einer der schönsten Momente in meinem Leben, weil dann ist die Lichtung aufgeklärt, also die Waldlichtung, auf der ich lag. Das Licht kam auf mich, es wurde warm, es wurde unglaublich warm, so, als ob die Sonne aufgegangen wäre. Und ja, ich habe in dem Moment, lag ich zwar noch auf dem Boden, aber ich habe mich umarmt. Ich habe mich in dem Moment auf dieser Lichtung und auch in der realen Welt umarmt, in innigster Zuneigung zu mir selbst. In Versöhnung, in Selbstliebe, in all die Sachen, die ich vorher nie gespürt habe, nie. Und dann habe ich natürlich, ich habe geweint, aber diesmal dann vor Freude. Dieses Weinen hat sich geändert und ich sag, diese Liebe, die ich da empfunden habe mir gegenüber, die war so extrem. Und ab da ist dann die Erfahrung nur noch von Wärme begleitet gewesen, weil Fun Fact am Rande, diese Sonne, die da aufgegangen ist. Am Anfang war es einfach nur Licht und es war jetzt auch nicht Sonne per se, aber so kann ich es am besten beschreiben. Und tatsächlich war da mein jetziger Freund war in dieser Sonne. So fast so ein bisschen wie bei den Teletubbies. Wenn man das, ja, sich mal bildlich vorstellen möchte. Und er hat mich dann emporgehoben. Also ich wurde dann von dieser Lichtung emporgehoben. Ich bin davon geschwebt und bin dann auf höhere Ebenen gekommen. Aber das war wirklich die Erfahrung, glaube ich, die mit dieser Bulimie so unglaublich verknüpft und verlinkt war. Also ich sehe das tatsächlich so, dass ich auf dieser Lichtung, in meiner Erfahrung, bin ich meiner Bulimie gegenübergetreten, meinem Trauma der Bulimie 1:1, und zwar so, wie ich vorher nie dran gekommen bin.
Dankeschön, dass du das erzählst, war sehr bewegend. Und dann hast du noch was erzählt, und dann hast du doch so Energy Balls, oder wie hast du denn Energy Balls?
Ja, tatsächlich. Die untermauern meine Reise noch. Irgendwann ist man dann ja so ein bisschen wieder zu sich gekommen und hat so den Weg wieder in seinen Körper gefunden und man wusste, ah ja, ich bin auf einem Retreat. Das habe ich irgendwann wieder kapiert. Und dann kamen eben die Facilitator, die sich ja eh schon so schön um uns gekümmert haben. Und dann am Ende aber sind sie mit Tabletts rumgelaufen, wo dann auch frische Früchte und alles Mögliche war da drauf. Und unter anderem kam dann eben ein so ganz großer Teller mit so großen braunen Kugeln drauf. Und ich habe gedacht, aber was ist denn das? So in meinem benommenen Zustand noch ein bisschen. Und dann, ja, das sind Energy Balls. Okay, klingt gut, möchte ich haben. Hab mir einen genommen, ihn angeschaut. Ja, dann, wie gesagt, man ist ja dann noch so ein bisschen so benommen. Und ich habe in diesen Energy Ball, ich habe reingebissen und habe instant wieder angefangen zu weinen. Aber vor Freude. Ich habe geweint. Ich habe gelacht. Ich habe gar nicht erstmal wahrnehmen können, was passiert hier, außer wieder so eine Verknüpfung zu purer Lebensfreude. Nur diesmal war es Genuss. Und in dem Moment habe ich nämlich, es war mir dann so klar, ich habe Essen, also nie genossen. Auf jeden Fall seit der Bulimie-Geschichte habe ich Essen nicht genossen. Egal wie gut mal was geschmeckt hat. Und ich meine, wir haben auch vorher mal Sachen geschmeckt. So ist ja nicht. Man hat ja einen Geschmackssinn. Aber Genuss und Schmecken ist was anderes. Es ist definitiv was anderes. Und deswegen war das für mich so ein, nicht nur das Essen genießen, habe ich in dem Moment dann wahrgenommen, sondern auch das Leben. Das Leben, das alles, was damit zusammenhängt. Und das Hier und Jetzt. Und deswegen, das war, boah. Die hat mich so richtig am Ende noch connected. Diese Energy Ball Kugel.
Ja, die schmecken auch lecker. Ich kenne die auch.
Ja, die sind so lecker.
Oh, schade, dass wir die jetzt hier nicht haben. es ist echt, es gibt auch alles immer mehr, man merkt richtig die Reise, die du gegangen bist. Wie war es denn für dich jetzt danach, nach dieser Erfahrung? Also, wie würdest du jetzt beschreiben, was diese Traumabegegnungen, die du hattest und diese Einsichten, die du hattest, wie haben die jetzt wirklich auch was für dich verändert? Also, oder gibt es gar nicht so ein Wie? Es ist einfach anders. Also, wie würdest du es beschreiben?
Ja, also das Wie kann man tatsächlich gar nicht so komplett beantworten, weil es ist jetzt einfach anders. Aber, deswegen großes Aber, ich arbeite auch nach wie vor dran. Es ist nicht so, dass ich jetzt meinem Trauma begegnet bin und ach, jetzt ist alles in Ordnung. Man muss das auch weiterhin integrieren. Also das ist ein unglaublich wichtiger Prozess. Das habe ich sehr gut tatsächlich auch gespürt, weil am Anfang nach der Reise war alles wirklich easy, richtig einfach und oh ja, Bulimie, oh, was ist das? Und irgendwann dann, als die Zeit aber verflogen ist, kam dann trotzdem so ein bisschen so, ja, da war ja mal was. Aber es war nicht mehr schlimm. Ich konnte ohne Probleme drüber nachdenken. Es ist auch nie wieder ausgebrochen. Aber dieses Körpergefühl, was ich direkt im Retreat und auch danach hatte, das beizubehalten, daran arbeite ich. Und zwar ich meditiere. Das habe ich vorher schon getan, aber jetzt mit einem ganz anderen Hintergrund. Also ich connecte mich immer wieder mit mir und bin tatsächlich auch sehr viel präsenter. Ich achte auf mich, auf meinen Körper. Ich weiß, was er jetzt braucht und das gebe ich ihm auch. Mhm. Und vielleicht da dann auch Fun Fact wieder am Rande. Es ist ja mal mehr und mal weniger einfach, sich gut zu fühlen, zu connecten. Man hat ja auch mal schlechte Tage. Mhm. Aber diese Energy Balls, von denen wir eben gesprochen haben, ich habe das Rezept bekommen. Ich habe nach dem Rezept gefragt und habe es gekriegt. Und die mache ich mir jetzt zu Hause immer wieder. Und spätestens, wenn ich eins davon esse, dann bin ich instant wieder zurück. Zurück bei dieser Erfahrung, zurück bei mir und habe den Weg durch diese Energy Ball Kugel quasi abgekürzt. Hm. Und das hilft.
Was würdest du der 14-jährigen Denise, die das jetzt gerade gehört hat, von dem Klassenkollegen, was würdest du der so sagen? So, was wäre jetzt so der Tipp, quasi, den du jetzt für dich erlernt hast, der dir irgendwie immer gefehlt hat?
Ich würde, wenn sie mir jetzt gegenüberstünde, sie erstmal in den Arm nehmen, weil sie das gebraucht hat. Sicherheit, Geborgenheit, jemand, der die Probleme abschirmt. Also ich würde tatsächlich erstmal, ohne was zu sagen, würde ich sie in den Arm nehmen und sagen, du bist gut so, wie du bist. Aber das ist eine gute Frage und tatsächlich auch sehr emotional. Ich spüre gerade, ja, das macht was mit mir. Ich hätte tatsächlich leider noch kein Patentrezept, weil selbst wenn ich jetzt mit guten Sätzen um die Ecke kommen würde, würde diese kleine 14-jährige Denise trotzdem leiden. Aber ich würde unbedingt versuchen, ihr klarzumachen, dass sie, wie gesagt, so wie sie ist, perfekt ist und nichts daran ändern muss. Und egal, was andere sagen, dass sie sich das nicht einreden lassen soll. Absolut nicht. Das ist es nicht wert, kaputt gemacht zu werden von außen. Und nichts anderes ist es. Das hat nichts mit ihr zu tun. Das würde ich ihr sagen. Siehste? Ja. Ich würde ihr sagen, dass das nichts mit ihr zu tun hat, sondern wirklich nur mit dem Umfeld und mit den Reaktionen, die das Umfeld von ihr damals erwartet hat. Weil was ich tatsächlich dann irgendwann nach Jahren herausgefunden habe, ist, warum das Ganze angefangen hat. Und zwar, weil einer meine Aufmerksamkeit wollte. Und er wusste aber nicht, wie er Aufmerksamkeit bekommen soll. hat er bekommen, weil ich mich jeden Tag aufgeregt habe. Das würde ich ihr jetzt sagen. Das hat nichts mit dir zu tun. Es geht nur darum, deine Aufmerksamkeit zu erregen. Und je mehr du darauf reagierst, desto schlimmer wird es.
Danke. Einmal noch die Frage, also was kannst du in deinem Alltag jetzt so konkret sagen? Du hast ja, wir haben vorhin auch von dieser Brille gesprochen, die Bulimie-Brille. Was für Brillen hast du jetzt neu dazu gewonnen durch die Erfahrung? Also in welche neuen Farbtöne haben sich durch deine psychedelische Reise in dein Leben gebracht?
Die Bulimie-Brille habe ich abgelegt. Die ist weg. Die gibt's nicht mehr. Und jetzt habe ich die, ja, eigentlich ist es die Realitätsbrille. Ich sehe mich jetzt so, wie ich bin, und bin absolut glücklich. Ich bin wirklich glücklich. Also ich muss mir das nicht einreden, so wie ich es früher versucht habe. Früher versucht man das ja mal mit diesen Glaubenssätzen, dass man die umdreht und sagt, oh, du findest dich toll, du findest dich schön, aber man hat es nicht geglaubt. Aber jetzt, ich muss nicht mal was sagen. Ich muss in meinem Kopf nicht mal was formulieren, sondern ich schaue mich an und bin glücklich und zufrieden und angekommen in mir. Und mehr, ja, brauche ich nicht.
Schön. Wem würdest du das so empfehlen, so eine Reise zu machen? Also du sagst du das dann auch deinem Umfeld oder so? Hast du denen gesagt, das müsst ihr auch machen? Also, was denkst du, für wen könnten diese Erfahrung was sein?
Also ich denke auf jeden Fall für Leute, die neugierig sind, die keine Angst haben, sich selbst gegenüberzutreten. Ich meine, bestes Beispiel, ich hätte nicht gedacht, dass ich mit der Bulimie konfrontiert werde, weil ich dachte, es ist abgearbeitet. Man weiß nicht, was auf einen auf dieser Reise gegenübertreten wird. Und dementsprechend, ja, würde ich sagen, Leute, die neugierig sind und die aber auch sicher sind, dass sie das wollen, die das irgendwie spüren, weil ich habe es meinem Umfeld natürlich auch erzählt, nicht jedem, aber halt den Näheren dann schon. Und da gibt's ganz klar welche, die sagen, boah, krass, mutig, dass du das gemacht hast. Für mich wäre das nichts. Ich würde mich nicht trauen. Und andere, die sagen, boah, ja, das kann ich mir auch mal vorstellen. Also ich würde niemanden drängen oder sagen, oh, das ist die Lösung, das Patentrezept für alles, sondern wenn du es spürst und es dich interessiert und du mutig bist, dann mach's. Wenn du dir sicher bist, mach's. Das Gefühl, wenn es stimmt, dann mach's. So war's bei mir.
Ja, schön. Dankeschön. Und auch ganz klar nochmal, auch mega mutig von dir, nicht nur die Erfahrung zu machen, sondern mit mir jetzt hier auch da darüber zu sprechen. Also da auch meine Hochachtung. Vielen, vielen Dank, dass du dich getraut hast. Weil ich glaube, damit wirst du halt viel mehr Menschen jetzt auch erreichen, zu inspirieren, vielleicht auch diese Erfahrung für sich zu erwägen. Also vielen, vielen Dank und danke fürs Gespräch.
Ebenfalls Dankeschön. Also es war sehr spannend, auch für mich, da jetzt so natürlich nochmal drüber zu sprechen und versuchen, das auch in Worte zu fassen, die das wirklich sehr nahelegen und beschreiben, auch für Leute, die vielleicht noch keine Erfahrung mit Psychedelika hatten. Und es ist für mich aber tatsächlich auch ein sehr positiver Beiwert noch, weil das Teil meiner Integration auch ist, nicht mehr diese Bulimie zu verheimlichen, denn es gibt noch viele Leute, auch in meinem näheren Umfeld, die davon noch nichts wissen. Aber ich bin jetzt bereit, ich bin damit im Reinen. Ich habe Frieden damit geschlossen und ich möchte jetzt auch drüber sprechen, weil mir hilft's.
Danke.
Danke auch.
So, ich hoffe, du hattest eine angenehme Reise hier bei uns beim Set und Setting Podcast und ich würde mich freuen, Feedback von dir zu bekommen, hier unter das YouTube-Video natürlich gerne kommentieren. Und ansonsten sehen wir uns im Set und Setting Newsletter oder im nächsten Podcast oder in einem YouTube-Video oder wo auch immer. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit deinem restlichen Tag, was auch immer du gerade machst. Schau dir gerne noch unsere Retreat-Website an, um ein bisschen mehr über unsere Transformationsprozesse in den Niederlanden zu erfahren. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder. Dein Jascha von Set und Setting und ciao.